folgenden Tages um 5 Uhr abends kam Phöb auf mein Zimmer und bat mich, ihr zu folgen. Wir gingen die Hintertreppe leise hinunter und Phöb öffnete die Tür eines finsteren Kabinetts, wo alte Möbel und Schnaps- und Weinkisten standen. Hier zog sie mich herein. Und wie sie die Tür zumachte, hatten wir kein anderes Licht, als das durch eine Öffnung in der Wand fiel, die zwischen uns und dem gelben Kabinett war, in dem die Sache vorging, so dass wir auf niedern Kistchen sitzend alles mit größter Bequemlichkeit und Deutlichkeit sehen konnten, ohne selbst gesehen zu werden. Wir hielten bloß unsere Augen dicht an die Öffnung. Der junge Genueser war der Erste, den ich sah. Er war mit dem Rücken gegen uns gewandt und beschaute einen Kupfer. Polly war noch nicht da, aber da öffnete sich schon die Tür und sie trat ein. Bei dem Geräusch drehte er sich um und ging ihr entgegen. Der Ausdruck seines Gesichtes war Zärtlichkeit und Glück. Nachdem sie einander begrüßt hatten, führte er sie auf ein Ruhebett, das uns gegenüberstand, und sie ließen sich darauf nieder. Der junge Genueser reichte ihr ein Glas Wein mit etwas neapolitanischem Biskuit auf einem Teller. Dann ein paar Küsse, ein paar Worte in gebrochenem Englisch und schon fing er an, sich aufzuknöpfen und sich bis aufs Hemd auszuziehen. Und als ob dieses Signal verabredet gewesen wäre, fing auch Polly an, sich zu entkleiden. Und da sie kein Schnürleib anhatte, war sie mit Hilfe ihres Liebhabers in einer Sekunde bis aufs Hemd ausgezogen. Nun legte auch er alles bis auf sein Hemd ab und entblößte Polly, die, obgleich daran gewöhnt, doch errötete, aber nicht so sehr wie ich, als ich sie jetzt ganz nackend da stehen sah, wie sie aus den Händen der Mutter Natur hervorgegangen war, mit gelöstem schwarzen Haar, das an ihrem weißen Nacken und Rücken herabfiel, währenddem ihre Wangen die Farbe des von der Sonne beschienenen Schnees bekamen, so fein und blendend waren die Tiefen ihres Teints. Das Mädchen konnte nicht über 18 Jahre haben. Ihr regelmäßiges, sanftes Gesicht, ihr graziler Bau, ihr weißer, bezaubernder Busen, der so hart im Fleisch war, dass die runden und festen Brüste sich ohne Schnürbrust aufrecht hielten, dann der liebliche Bauch, der nach unten in einen sanften, kaum bemerkbaren Spalt endigte, der sich bescheiden zwischen ein paar fleischigen, runden Schenkeln zu verstecken suchte, das gekräuselte Haar, das die Scham überschattete. Sie war an ihrer Würde und dem Stolz ihrer Nacktheit das ideale Model eines Malers. Der junge Italiener, noch im Hemde, stand staunend da und in Entzückung verloren über den Anblick von Schönheiten, die einen sterbenden Eremiten in Feuer hätte setzen können. Seine gierigen Augen verschlangen sie, die sich nach seinem Winke in wechselnden Stellungen zeigte. Auch seine Hände nahmen teil an diesem Feste und wanderten in der Jagd der Lust über ihren Körper, der wie keiner gemacht war, die höchste Lust zu geben. Nun bemerkte man auch das Schwellen seines Hemdes, das vorquoll und anzeigte, was hinter ihm vorging. Er tat es weg, indem er es über den Kopf zog, und so standen sie beide nackt. Der Jüngling war nach Phöbs Vermutung ungefähr 22 Jahre, schlank und wohlgebaut. Sein Körper war schön gestaltet, stark und breitschultrig. Sein Gesicht war nicht besonders. Eine Nase, die sich der römischen näherte, schwarze und feurige Augen und eine Röte der Wangen, die desto mehr sich abhob, da sein Gesicht braun war. Nicht von jener düsteren Farbe, bei der die Frische vermisst wird, sondern hell, olivenfarbig, die, von Leben glühend, vielleicht weniger blendend als die weiße, aber auch mehr gefällt, wenn es überhaupt gefällt. Sein Haar, das zu kurz war, um gebunden zu werden, fiel in kurzen, leichten Locken nicht tiefer als sein Nacken. Etwas Haar auf der Brust erhöhte den Eindruck der starken Männlichkeit. Sein großer Erreger, der aus einem Dickicht von gelocktem Haar wie aus der Wurzel hervorschuss, Es bedeckte seine Hüften und den Unterleib bis zum Nabel hinauf, stand steif und aufrecht und hatte einen Umfang, der mich erschreckte, aus Mitleid für die Zartheit jener Teile, die das Ziel seiner Wut waren und jetzt vor meinen Augen aufgedeckt lagen. Denn der Genueser hatte Polly, als er das Hemd abwarf, sanft aufs Bett gestreckt, das einladend dastand, sie aufzufangen, wenn sie hineinfielen. Ihre Schenkel lagen ganz weit ausgebreitet und zeigten das Zeichen des Geschlechts, jene rosenroten Lippen, die eine kleine rote Linie im zierlichsten Miniatur umschrieb, wie nur Guidos Pinsel sie darstellen kann. Phoeb stieß mich an und fragte leise, ob ich glaubte, dass mein kleines Jungfernding viel kleiner wäre. Aber meine Aufmerksamkeit war zu sehr in Anspruch genommen, zu sehr auf das gerichtet, was ich sah, als dass ich ihr hätte eine Antwort geben können. Jetzt veränderte der Jüngling ihre Stellung und legte, da Polly, die bisher nach der Breite gelegen hatte, längs hin auf das Bett, aber immer blieben ihre Schenkel weit ausgebreitet. Jetzt kniete er zwischen ihnen nieder und gab eine Seitenansicht von seiner aufgerichteten Maschine, die nichts Geringeres drohte, als das zarte Opfer zu zerspalten. Das lächelnd dalag, den Streich zu empfangen und ihm nicht auszuweichen schien. Er selbst sah voll Vergnügen auf seinen Speer, den er nun mit der Hand in die einladende Spalte führte und zur Hälfte mit einigen Stößen, denen Polly nachzuhelfen schien, hineinbrachte. Aber hier blieb er stecken. Er zog ihn wieder heraus, befeuchtete ihn mit Speichel und drang aufs Neue hinein, wobei Polly einen tiefen Seufzer ausstieß, der aber ganz anders klang als der, den der Schmerz auspresst. Er stieß und sie hob sich, erst sanft und in regelmäßigem Rhythmus, aber bald wurde die Entzückung heftiger und die Bewegungen wurden schneller und ihre Küsse wilder, als dass die Natur diese Wut hätte lange aushalten können. Beide schienen mir außer sich zu sein und ihren Augen entstürzte Feuer. »Oh, oh, ich kann es nicht aushalten! Es ist zu viel! Ich sterbe! Oh, ich bin verloren!« stöhnte Pollys Ekstase. Seine Lust war erst stumm, aber bald kamen gebrochene Töne, tief geholtes Stöhnen und endlich der letzte Stoß mit einer Heftigkeit, als wenn er damit ganz in ihrem Leib hätte eindringen wollen und dann die beweglose Erschlaffung aller seiner Glieder. Alles kündigte an, dass der Hinsterbensaugenblick gekommen war. Sie ließ die Arme herabsinken. Ihre Augen schlossen sich und ein tiefer Seufzer entrang sich ihr, indem sie in einer Agonie von Seligkeit ihr Leben aushauchen zu wollen schien. Als er sich von ihr losmachte, lag sie noch immer da, ohne Bewegung, ohne Atem und, wie es schien, voll nachgenießender Lust. Er legte sie wieder in die Breite über das Bett hin, da sie nicht aufrecht sitzen konnte, die Schenkel auseinander, zwischen denen ich flüssigen, weißen Schaum sah, der die Lippen umspülte, die jetzt noch röter erglühten. Da warf sie sich auf ihn, umschlang ihn mit ihren Armen und schien durchaus nicht unzufrieden über diese harte Probe zu sein, nach der Zärtlichkeit zu schließen, mit der sie ihn anblickte und an ihm hing. Ich will erst nicht zu erzählen versuchen, was ich diese Zeit hindurch gefühlt habe. Erst lebte in mir die Angst vor dem, was ein Mann mit mir tun könnte. Die hatte ich jetzt in so heiße Begierde verwandelt, in so unbezähmbare Sehnsucht, dass ich den ersten besten Mann, der mir in den Wege gekommen wäre, beim Ärmel hätte nehmen können und ihm die Kleinigkeit anbieten, deren Verlust ich jetzt für einen Gewinn ansah, den ich mir nicht bald genug verschaffen konnte. Selbst Phoeb, die mehr Erfahrung hatte und der solche Szenen nicht so neu waren als mir, war warm geworden. Sie zog mich von dem Kuckloche aus Furcht, gehört zu werden, und führte mich ganz nahe an die Tür. Ich folgte willenlos. Es war da kein Platz, weder zum Sitzen noch zum Stehen. Phoeb hieß mich an die Tür lehnen, hob mir die Röcke auf und fing mit geschäftigen Fingern an zu visitieren und den Teil zu durchwühlen, wo die Hitze und der Reiz so heftig waren, dass ich vor Wollust hätte hinsterben können. Sie fühlte, wie mich der Anblick angegriffen, und nachdem sie mich mit ihren Fingern etwas beruhigt hatte, führte sie mich an die Wandspalte zurück. Unser Spiel an der Türe hatte kaum ein paar Augenblicke gedauert, und doch sahen wir jetzt alles wieder in Bereitschaft zu einem neuen Angriff. Der junge Genueser setzte sich aufs Bett nieder, gerade uns gegenüber. Er hatte Polly, die ihre Arme um seinen Hals geschlungen hatte, auf einem Knie. Die außerordentliche Weiße ihrer Farbe hob sich von seinem sanften glühenden Braun sehr hübsch ab. Wer konnte die unzähligen, feurigen Küsse zählen, die gegeben und geraubt wurden und bei denen die Zunge so lebhaft waren wie die Lippen? Und schon war auch der rotköpfige Held, der soeben seine Höhle verlassen hatte und eingeschrumpft und eingesunken war, wieder in seinen früheren Zustand gebracht, schwoll zwischen Pollys Schenkel an, die alles tat, um ihn in guter Laune zu bringen, sich zu ihm niederbog und die samtene Spitze zwischen ihre Lippen nahm, aus Lust oder um ihn desto leichter einschlüpfen zu lassen. Und es sah aus, als ob der junge Mann, dessen Augen glühten, ein ganz besonderes Vergnügen dabei empfunden habe. Er stand auf und nahm Polly in seine Arme. Dabei sagte er ihr etwas ins Ohr, aber so leise, dass ich es nicht hören konnte, und fand ein Vergnügen daran, ihr Lenden und Hintern mit seiner steifen Lanze zu schlagen, was auch ihr ein köstliches Vergnügen zu machen schien. Aber denken Sie sich mein Erstaunen, als ich den faulen jungen Schelm sich auf den Rücken legen und Polly über sich herziehen sah, die seiner Laune folgte, sich auseinanderspreizte, mit der Hand ihren blinden Liebling an den rechten Ort führte und selbst auf die Spitze des glühenden Speers aufrannte, wo sie sich bis an dessen äußerstes Ende aufspießte. So saß sie einige Augenblicke auf ihm, voll Vergnügen über ihre Stellung, währenddessen er mit ihren Brüsten spielte. Manchmal bückte sie sich nieder, ihn zu küssen, und gab ihm dabei den Sporn zu lebhafterem Tempo. Und nun begann ein Sturm von Heben und Senken, den der untere Streiter mit Stößen harmonisch begleitete. Er legte seine Arme um sie, zog sie mit sanfter Gewalt an sich, stieß sie hebend wieder von sich, so dass sie auf- und niederflog, gleich einem Postillion zu Pferde. Endlich kamen über sie die Zeichen der Ekstase. Nun konnte ich nicht länger zusehen. Ich war so verwirrt und erhitzt von dem Anblick dieses zweiten Aktes, dass ich Phoeb mit einer Vehemenz ergriff, als wenn sie mir Erleichterung geben müsste. Und sie zog mich mitfühlend nach der Türe hin, öffnete sie so leise wie möglich und führte mich in mein Zimmer zurück, wo ich mich nicht länger auf den Beinen halten konnte. So sehr war ich erregt und auch wieder beschämt über meine sonderbaren Gefühle. Phoeb legte sich zu mir und fragte mich lächelnd, ob ich jetzt, da ich den Feind gesehen und genau beobachtet hätte, mich noch immer vor ihm so fürchte und ob ich jetzt nicht wagen würde, mich ganz mit ihm einzulassen. Ich gab keine Antwort. Ich atmete kaum, und Phoeb fasste meine Hand und führte sie, nachdem sie ihre Röcke aufgehoben hatte, dorthin, wo ich nun klüger als früher den Hauptgegenstand meiner sehnsüchtigen Wünsche gar arg vermisste und wo ich auch nicht den Schatten von dem fand, was ich mir wünschte, denn da war alles schlapp und hohl. Ich hatte am liebsten meine Hand zurückgezogen, aber ich fürchtete, Phoeb zu beleidigen. Also ließ ich sie ihr, um ihr etwas Freude zu machen. Ich selbst aber hungerte nach kräftigerer Kost und schwor mir, mich nicht mehr mit diesen Scherzen der Frauen untereinander abspeisen zu lassen, wenn Frau Brown mir nicht bald das wirkliche Vergnügen verschaffen würde. Ich fühlte, ich würde die Ankunft des Lord B. nicht abwarten können, obwohl er in wenigen Tagen eintreffen sollte. Und ich wartete auch nicht auf ihn, denn die Liebe nahm sich selbst die Mühe, mich an das Rechte zu bringen.